Hallo und herzlich willkommen an Bord des Bandwagon Football Podcast. In der heutigen Folge recappen wir die Spiele des Super Wildcard Weekend.
Calvin, hörst du das?
Ja, was ist das?
Das ist Tristadamus. Er kommt aus den tiefen, dunklen Wald hinaus und prediktet das Super Wildcard Weekend komplett richtig! Let's go! Let's go! Ja, Tristadamus kam wieder angeschlichen und hat das Wildcard Weekend komplett richtig prediktet. Jedes einzelne Spiel.
Jetzt ist die Frage, hast du auch irgendwie versucht, da Profit rauszuschlagen und hast getippt auf alle Spiele, oder?
Ja, habe ich gemacht, aber die waren dann falsch.
Das heißt, du stehst nicht mal zu deinem eigenen Wort, oder wie?
Nee, ich habe versucht, cute zu sein und irgendwelche anderen Sachen zu predikten. Mhm. Aber es ist schon crazy, wenn man manchmal sieht, was so Leute wetten, vor allem in den USA, da sind die Wettmöglichkeiten beim Football noch ein bisschen besser als hier
das
in Deutschland.
Verrückt manchmal, ne?
Ich habe einen gesehen, der hat mit irgendwie 5 Euro 12.000 $12,000 gemacht.
Oha.
Indem er irgendwie den ersten Touchdown in 5 Spielen richtig hatte. Oder er hat irgendwie predicted, Travis Kelce scored einen Touchdown, CJ Uzama scored einen Touchdown, alles richtig.
Das kann man hier auch teilweise machen.
Ja, das stimmt. Aber habe ich nicht gemacht. Auf jeden Fall habe ich es nicht richtig gemacht. Aber es war auf jeden Fall eine Genugtuung, alles richtig predicted zu haben. Und jetzt ist mein Divisional Round Bracket immer noch am Leben. Und vielleicht habe ich ja da auch alles richtig predicted.
Ja, mal sehen. Du meinst, es ist ja leider nur ein Spiel falsch gewesen. Was natürlich auch fast das halbe Bracket irgendwie verändert, weil das natürlich dann die Seedings dann verändert und die Partien nochmal verändert. Aber bis auf das eine Spiel, das hatten wir ja unterschiedlich, da hast du den richtigen Tipp abgegeben am Ende. Und ja, jetzt kannst du dich gerne für eine Woche mal Tristadamus nennen auf jeden Fall. Ich gönn's dir. Aber mal sehen.
Vielleicht sogar für zwei, wer weiß.
Vielleicht sogar ein bisschen in Super Bowl.
Das wäre auf jeden Fall krass. Ich würde aber mal sagen, wir recappen die ganzen Spiele vom Wochenende und kommen zu meinen richtigen Tipps und fangen an bei dem ersten Spiel Raiders gegen die Bengals. Samstagabend gewinnen die Bengals mit 26-19 gegen die Raiders. Am Ende dann doch sehr knapp, aber bei einem Fourth Down schafft es Derek Carr, den Ball nicht anzubringen, wirft sogar eine Interception. Und die Bengals gewinnen dieses Spiel. Aber eigentlich wird man dieses Spiel nur für eine Szene in Erinnerung bleiben. Ein bisschen unglücklich. Die Officials haben einen Touchdown-Pass von Joe Burrow frühzeitig eigentlich abgepfiffen gehabt, weil sie der Meinung war, out of bounds. Obwohl der Official einen Meter nebendran stand und der so einen halben Meter nicht out of bounds war. Und ja, dann haben sie schon abgepfiffen und dann hat Tyler Boyd einen Touchdown gecatcht. Und laut den Regeln, eigentlich wenn du abgepfiffen hast, ist abgepfiffen. Und der Abpfiff kam auch bevor Tyler Boyd den Ball gefangen hat. Also hätte der Touchdown eigentlich nicht zählen dürfen, aber am Ende hat der Touchdown dann doch gezählt. Ich finde auch, ja, in den Regeln ist es die falsche Entscheidung, aber ich fand am Ende dann doch die richtige Entscheidung, weil ich glaube, auch ohne Abpfiff wäre dieser Touchdown dann zustande gekommen. Und ich glaube, da muss man vielleicht auch ein bisschen situationsbedingt agieren als Official. Und ja, für die Officials ein bisschen blöd, die wurden jetzt aus dem Wildcard, aus den Playoffs gekickt. Die Bengals advancen und ja, also das einzige Manko, was man den Bengals so ein bisschen ankreiden kann, also es ist einmal ein bisschen bitter, viele D-Liner der Bengals haben sich verletzt, Larry Ogunjobi zum Beispiel wurde vom Feld gekartet, auch Henriksen hat dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr gespielt, Und dadurch war der Pass Rush schon sehr schlecht von den Bengals. Das muss auf jeden Fall besser werden. Und eine weitere Sache ist, dass sie 3 Field Goals, einmal von der 13, einmal von der 16 und noch einmal innerhalb der 20, innerhalb der Red Zone gescored haben. Da müssen auf jeden Fall jetzt in der nächsten Runde gegen die Titans Touchdowns her.
Es war auf jeden Fall mal wieder eine gute Leistung. Diesmal ein bisschen nüchterner ausgedrückt oder ein bisschen zurückhaltender ausgedrückt. Von Joe Burrow und natürlich auch von Ja'Marr Chase. Ja'Marr Chase wieder über 100 Yards. Hat damit sogar, glaube ich, den Rekord für die meisten Receiving Yards inklusive Playoffs in der ersten Saison. Also über 1500, glaube ich, oder noch mehr sogar. Den Rekord damit eingestellt und ich glaube, Ja'Marr Chase ist einfach im Moment so ein heißer Spieler, der wird noch weitere Rekorde in Zukunft brechen, vor allem solange er noch mit Joe Burrow zusammenspielt, der wieder ein sehr gutes Spiel abgeliefert hat. Aber ja, ich gebe dir da recht, also in den nächsten Spielen, da müssen die auf jeden Fall die ja, Game Execution vorantreiben, weil gegen die Tennessee Titans wird es jetzt schon schwer, aber auch gegen einen potenziellen Division- oder Championship-Gegner gegen die Kansas City Chiefs oder die Buffalo Bills darfst du keine Punkte liegen lassen und musst dann mehr als Field Goals auch machen, weil sonst sieht man ganz schön schnell alt aus, so wie man es jetzt auch in den anderen Spielen gesehen hat. Da ist auf jeden Fall viel Firepower auf der anderen Seite auch mehr, als jetzt es der Fall bei den Raiders zum Beispiel war, die da halt nicht so viel draus machen konnten auch teilweise. Aber alles in allem fand ich auch, die Raiders eigentlich an sich haben ja, jetzt leider verloren, sind damit raus, aber ich möchte nochmal erwähnen, dass sie ja eigentlich ein Team sind, von dem man es am allerwenigsten erwartet hätte, dass sie in die Playoffs kommen und da trotzdem sich noch eigentlich wacker geschlagen haben. Also ich hätte da Schlimmeres vielleicht sogar erwartet, so wie es teilweise aussah, aber mit einem Interim-Headcoach und den all den Storylines, die Raiders dieses Jahr durchmachen mussten, lief die Saison am Ende eigentlich trotz dieser Niederlage ganz gut. Und ja, die Bengals, die sind natürlich gerade auf Wolke 7. Die Stadt Cincinnati feiert ihre Helden natürlich groß, auch wenn es jetzt nur ein erster kleinerer Schritt war, fast schon, ist die Freude groß. Und wir freuen uns natürlich auch gerne mit den Bengals.
Who day? Und jetzt zu einem Team, das ihre Chancen genutzt hat. Und zwar alle, die Buffalo Bills gewinnen mit 47-17 gegen die New England Patriots. Eine sehr, sehr beeindruckende Leistung der Buffalo Bills und vor allem von Josh Allen, der mit 5 Touchdowns sehr überzeugt hat. Ein richtig gutes Spiel, keine einzige Interception geworfen. Und ja, ich will mich ja eigentlich nicht zu sehr loben, aber ein gewisser Herr Tristadamos hat auch in der Preview-Folge predicted, dass es sehr wichtig sein wird für die Bills, Josh Allen wirklich Josh Allen sein zu lassen, ihn diesen Ganzlinger sein zu lassen, der er ist. Und das hat er gemacht. Und auch übers ganze Feld zu rennen, auch wenn du da manchmal Angst um deinen Quarterback hast. Das ist so der Weg zum Sieg für die Buffalo Bills, finde ich, dass du einfach Josh Allen wild and free rumlaufen lässt und ihn dann auch diese crazy Pässe werfen lässt. Und das hat er so gut gemacht gegen eine eigentlich sehr gute Secondary diese Season. Aber die Patriots konnten da wirklich wenig entgegenhalten gegen diese Bills Offense. Die Bills Defense hat auch sehr solide gespielt, bis zum dritten Quarter auch nur 3 Punkte zugelassen. Ein Play of the Game wäre auch diese crazy Interception von Micah Hyde, als er von der einen Seite des Feldes auf die andere Seite kommt und in einem Hechtsprung eine Interception gegen Mac Jones macht, der eigentlich einen perfekten Pass geworfen hat. Das ist so eine Szene gewesen, so, ja, der Quarterback hat eigentlich alles richtig gemacht, aber der Defender hat einfach ein krankes Play gemacht. Da kann man Mac Jones nicht so viel entgegenhalten. Sehr bittere Niederlage für die Patriots, die sich vielleicht am Ende gewünscht hätten, lieber nicht in den Playoffs zu sein, nach dieser Blamage in Buffalo.
Das kann man gar nicht anders nennen als Blamage auf jeden Fall. Also das ist schon ja sehr, sehr bitter für die Patriots. Es war schon ein harter Blowout-Win. Und tatsächlich sind die 3 ja, schlimmsten Niederlagen in Bill Belichicks Karriere als Coach der New England Patriots allesamt von den Buffalo Bills kreiert worden. Also die hat er alle gegen die kassiert. Jetzt ist halt eine weitere quasi dazugekommen. Und das in den Playoffs. Ich weiß nicht, ob sie sich wünschen, jetzt doch nicht in den Playoffs, dass sie doch nicht in den Playoffs stünden, aber ja, ist auf jeden Fall bitter. Aber auf der anderen Seite war das so schon ein heftiger Statement-Win der Buffalo Bills. Und es hätte, glaube ich, bei so einem Divisional-Matchup in den Playoffs nicht unbedingt jeder damit gerechnet, dass sie wirklich so krass dominieren und so eine Firepower haben. Und es hat sich jetzt im Endeffekt aber das abgezeichnet, was wir schon auch die ganze Zeit, die letzten Wochen beobachten konnten. Die Patriots sind gegen Ende der Saison immer schwächer geworden und dementsprechend halt auch nur noch Zweiter in der Division geworden, hinter den Buffalo Bills, die halt nämlich immer stärker geworden sind, erst recht seitdem das Run-Game richtig gut funktioniert hat und vor allem seitdem Josh Allen wieder, ja, noch mehr Josh Allen sein konnte. Und das ist jetzt in den Playoffs, in diesen ersten Playoff-Spiel nochmal richtig durchgesickert. Und also wenn die Buffalo Bills dieses Niveau, so wie sie es jetzt an den Tag gebracht haben, weiterhalten können, dann könnte es auch schwierig werden für die Kansas City Chiefs und alle anderen Gegner, die auch danach noch folgen.
Krasser Statement-Win, hast du gesagt, würde ich auch so unterstreichen. Nicht nur jetzt für die Playoffs, sondern auch für die AFC East, weil ja, es gab ja auch eine Zeit in diesem Jahr, wo die Patriots sogar der One-Seed waren für diese Playoffs und die Buffalo Bills gerade geschlagen hatten und da waren die Bills eigentlich am Boden. Man hat gedacht, okay, jetzt wird es schwer, noch diese Division zu gewinnen. Und ja, man hat schon fast wieder damit gerechnet, dass Bill Belichick und Mac Jones sich jetzt wieder das Zepter der AFC East greifen. Aber ich finde, mit dem zweiten Spiel und dem ersten Win der Bills gegen die Patriots und jetzt mit diesem zweiten Win in den Playoffs haben sie ganz klar gezeigt, wer der Boss in der AFC East ist und vielleicht sogar in der AFC.
Ein weiterer Statement-Win, der am Ende gar nicht mal so stark vielleicht unbedingt war, wie es jetzt eigentlich über weite Strecken des Spiels aussah, war der Sieg der Tampa Bay Buccaneers gegen die Philadelphia Eagles. Die Buccaneers setzten sich mit 31-15 gegen eine ja schon sehr schwache Eagles-Mannschaft durch, deren Defense auf jeden Fall das Spiel gecarried hat. Man hat in dem Spiel einfach gemerkt, dass Jalen Hurts, vor allem mit dem Pressure der Buccaneers, die Buccaneers sind ja das Team, was in der Defense am meisten blitzt in der Liga. Der hatte da seine großen Probleme, wirklich große Probleme, den Ball auch an den Mann zu bringen mit dem Pass. Hat da viele Receiver überworfen, unterworfen, nicht gut platzierte Bälle geworfen. Und dementsprechend lief lange, lange nichts für die Offense der Eagles. Also die ersten drei Quarter haben sie gar keine Punkte gemacht. Da stand schon 31-0 zwischenzeitlich. Und da war das Spiel eigentlich auch schon vorentschieden. Und man dachte sich, machen die überhaupt noch Punkte, Tristan und ich? Ich weiß noch, als wir aus dem Sofa saßen und die ganze Zeit gehofft hatten, dass die Eagles keine Punkte machen. Nicht nur als Giants-Fan, sondern einfach auch, weil es sowas, glaube ich, tatsächlich auch noch nie in den Playoffs gab, dass ein Team keine Punkte gemacht hat. Aber am Ende haben sie dann doch Punkte gemacht, 15 sogar an der Zahl. Also einen Touchdown mit Two-Point-Conversion. Und dementsprechend sieht es jetzt am Ende mit 16 Punkten Unterschied knapper aus, als es wirklich war. Und die Buccaneers ja, sind da sehr, am Ende doch sehr dominant eigentlich aufgetreten, die zwar auch am Ende dann ihre Schwierigkeiten in der Offense hatten, gegen diese doch eigentlich nicht schlechte Eagles Defense, aber ich meine, das war halt auch der Fall erst, als sie 31-0 geführt hatten, als die Eagles ein bisschen zurückkamen und da war jetzt auch nicht so wirklich krasser Druck da, dass sie da die Offense wieder ins Laufen bringen müssten.
Ja, der Druck der Eagles D-Line kam auch erst dann so richtig durch, als sich Tristan Wirfs, der All-Pro Right Tackle der Tampa Bay Buccaneers, verletzt hatte. Der kam dann zwischenzeitlich nochmal ins Spiel. Eine sehr dumme Idee, wie Calvin und ich finden, weil er sich danach nochmal ein bisschen mehr verletzt hat und ja, sich in dem Zuge Tom Brady auch hätte schlimmer verletzen können, weil Tristan Wirfs ihn einfach nicht mehr so beschützen konnte wie davor. Der Center Ryan Jensen hatte sich dann auch bei einem Play verletzt, sah kurze Zeit dann richtig schlimm aus für die Tampa Bay Buccaneers. Der kam jetzt aber wieder ins Spiel. Ich weiß auch gerade nicht um den Status von Tristan Wirfs, aber da werden wir euch auf jeden Fall nochmal Näheres berichten, wenn wir dann zu unserer Preview-Folge kommen für die Buccaneers.
Es war auf jeden Fall eine, ja, nicht so schlaue Idee, dass die Buccaneers Tristan Wirfs da wieder reinbringen wollten. Natürlich ist er einfach All-Pro-Tackle und sie wollen da Tom Brady natürlich so gut schützen wie möglich. Aber ich glaube tatsächlich, dass die dümmste Idee des Spieltages der letzte Spielzug der Dallas Cowboys gegen die 49ers war. Was soll ich dazu sagen? Ich habe das mal so ein bisschen analysiert jetzt, diesen letzten Spielzug, und würde es ganz gern mit dir, Tristan, und mit euch, liebe Zuhörer, einmal kurz durchgehen. Also, das Cowboys-Desaster. Die Spielsituation. Die Cowboys sind mit angehaltener Uhr an der 41-Yard-Linie der 49ers und benötigen einen Touchdown, um das Spiel wahrscheinlich zu gewinnen. Steht nämlich 23-17. Es gibt keine Timeouts und nur noch 14 Sekunden auf der Uhr. Kurz bevor sie das nächste Play machen konnten, nehmen die 49ers ein Timeout und verschafften den Cowboys somit eine kurze Verschnauf und, wohlbemerkt, merkt euch das, Bedenkpause für das nächste Play. Ja, das Play. Anscheinend hatten sie doch nicht genügend Zeit, sich über das alles entscheidende Play der Saison Gedanken zu machen. Sie entscheiden sich für einen Quarterback-Draw und damit einen Laufspielzug. Eine der unerklärlichsten Spielzüge, ja, der NFL-Geschichte, würde ich jetzt mal behaupten. Das Ergebnis. Wie man sich vorstellen kann, hat der Spielzug ja kein gutes Ende gehabt. Denn nachdem der Prescott runtergerutscht ist und bis der Ball dann überhaupt gespottet werden konnte, da schlug die Uhr halt auch schon auf Null. Die Zeit war um. Warum es einer der schlechtesten Spielzüge der Geschichte war. McCarthys Aussage, dass es ein guter Spielzug war, ist jetzt grundsätzlich nicht unbedingt falsch. Aber ja, in dieser Spielsituation lässt es halt einfach absolut null Raum, keinen Raum für irgendwelche Fehler. Also nur ein Yard zu spät geslidet und die Uhr läuft aus, wie man jetzt zum Beispiel gesehen hat. Und vor dem Hintergrund, dass man einfach wissen muss, dass der Ref den Ball auch noch spotten muss, hätte man das einfach auch klarer mit Dak Prescott kommunizieren müssen, dass er lieber ein Jahr zu weniger slidet oder zu wenig holt, als zu viel läuft. Und die Zeit hätten sie während des Timeouts auf jeden Fall gehabt, das zu überdenken und zu kommunizieren dann auch. Die Cowboys hätten einfach wissen müssen und erkennen müssen, dass der Ref, der sich immer an derselben Stelle aufstellt, auch ja eben dieselbe Distanz zurücklegen muss, wie der Spielzug jetzt am Ende lief. Und in diesem Fall musste der Ref halt 25 Yards zurücklegen und sich halt dann mit Full Speed, also der ist ja da nicht runtergejoggt, sondern hat natürlich auch sein Bestes gegeben, da den Ball zu spotten, mit Full Speed durch die O-Line der Cowboys zu kämpfen, bevor er überhaupt an den Ball kommt und ihn spotten kann. Und ja, das war dann halt leider zu spät, als Dak Prescott versucht hat, den Ball zu spiken, und die Uhr war dann bei Null. Was die Cowboys vielleicht hätten besser machen sollen, entweder du versuchst von den 41 Yards direkt in die Endzone zu kommen, ist natürlich riskant, es war anscheinend keine Option für die Cowboys, oder du wirfst vielleicht einen kurzen Pass ins Aus, der vorher ja auch geklappt hat auf Dalton Schultz, dann hast du nochmal eine kurze Verschnaufpause. Oder einen kurzen Pass über die Mitte und spikes dann schnell den Ball. Dann hast ein Laufspielzug dauert nämlich länger als ein Pass. Und dann hast du nochmal vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Aber das war ja leider auch nicht der Fall. Und im Großen und Ganzen, ja, machen die Cowboys nun alle, vor allem die Refs, nur halt nicht sich selbst für die bittere Niederlage verantwortlich. Aber im Endeffekt war es einfach das schlechte Playcalling und die noch schlechtere Ausführung des Spielzugs, das jetzt den Cowboys den Sieg gekostet hat.
Und ich finde, du hast das am Ende ganz richtig gesagt. Diese fehlende Accountability der Cowboys ist eigentlich das, was mich so daran stört, weil ich finde den Playcall jetzt eigentlich nicht mal so katastrophal. Du hättest es natürlich einfach besser ausführen müssen und diese Awareness haben müssen, okay, der Ref muss den Ball berühren, bevor wir einen Spielzug starten können. Das hätte man in diesem Timeout, wie du es auch richtig gesagt hast, klar machen müssen, wenn du diesen Spielzug callst. Und das wussten die nicht. Die O-Line hat diesen Ref besser geblockt als die ganze 49ers-D-Line das ganze Spiel. Und er hatte fast gar keine Chance, den Ball zu spotten. Und dann hörst du McCarthy und Dak Prescott in der Pressekonferenz, die beide gegen diesen Ref haten. Ich kann es natürlich verstehen, dass man da als Cowboys-Fan und als auch als Spieler, Trainer angepisst ist in der Situation, aber da die Schuld bei anderen zu suchen, finde ich sehr, sehr schwach von den Cowboys an der Stelle. Und ich finde auch, dass die 49ers einfach übers Spiel gesehen das bessere Team waren und auch verdient eine Runde weiter sind. Also ich würde es jetzt auch nicht an diesem Play ausmachen, dass sie dieses Spiel verloren haben. Also das Spiel hast du schon weitaus vorher verloren, wenn du dich in so eine Situation überhaupt bringen musst, dass du mit 14 Sekunden ohne Timeout an der 41 Yard bist und 6 Punkte hinten liegst, da hast du eigentlich da schon was falsch gemacht, weil die Situation ist natürlich nicht sehr aussichtsreich. Die Cowboys waren, glaube ich, ein bisschen überfordert mit dem Run-Game der 49ers, wie ich es auch predicted habe. Und auch die D-Line der 49ers fand ich sah sehr gut aus. Nick Bosa hat sich dann am Kopf verletzt. Da weiß ich auch nicht, wie es bei ihm aussieht. Ich glaube sogar Concussion. Danach wurde der Pass Rush ein bisschen schwächer und so kamen die Cowboys dann am Ende auch nochmal ins Spiel. Aber im vierten Quarter haben die 49ers zeitweise mit 16 Punkten geführt. Also ich finde, mehr als verdient dieser Win der 49ers. Und ja, das hat so ein bisschen die Schwachstellen dieser Cowboys-Organisation gezeigt. Und vor dem Spiel kam auch ein Report hinaus, wenn die Playoffs nicht gut laufen sollten für die Cowboys, könnte es sein, dass sie Mike McCarthy feuern und den OC Kellen Moore als Head Coach befördern. Da kam jetzt noch nichts von den Cowboys, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da in den nächsten Tagen noch was hört. Jerry Jones hat auch in einer Pressekonferenz danach gesagt, dass er es der schlimmste Playoff-Loss der Cowboys in einer ganz langen Zeit war. Ich glaube, der ist auch sehr frustriert, weil man von diesem Cowboys-Team, glaube ich, einfach viel erwartet hat, auch wie sie in der Regular Season gespielt haben mit dieser High-Powered Offense und diesen guten Playmakern in der Defense und andere Schwachstellen auch in dem Stadion der Cowboys. Ein Punt der 49ers ging nämlich bis an die Decke der Video-Wall und prallte davon ab. Die andere Schwachstelle ist dieses blöde Fenster da in diesem Cowboy-Stadion. Madden-Spieler werden genau wissen, was ich meine, weil es bei Madden schon immer aufgeregt hat, dass da die Sonne so reinschien. Und bei einem Play der Cowboys hat dieses Licht, was durch dieses Fenster da reingeschienen ist, den Cowboys-Receiver geblendet bei einem Third Down und er hat den Ball nicht gefangen. Auch schon witzig, also vielleicht müsste man da auch noch ein bisschen ausbessern, wenn man die Cowboys ist. Und was man von Cowboys-Seite als positiv sehen könnte, wäre, dass diese Playmaker, die du in der Defense hast, noch sehr jung sind. Ein Micah Parsons hat in seiner Rookie-Season mehr als überzeugt und bearing Sophomore Slump könnte er da nur noch besser werden. Trevon Diggs, auch wenn ich bei weitem kein Fan von ihm bin und auch in dem Spiel sah er teilweise nicht sehr gut aus, hat sich da ein paar Mal von Brandon Ayuk burnen lassen, hat trotzdem viele Plays gemacht und ist auch noch ein junger Corner für dieses Team. Also die haben auf jeden Fall schon Pieces, um die du noch ein bisschen bauen kannst, aber da musst du vielleicht gucken, ob also in der Organisation einfach Probleme sind oder vielleicht im Coaching, die du ausmerzen müsstest, um dann vielleicht beim nächsten Mal die Wildcard-Runde zu überstehen. Soll ich weitermachen? Und jetzt zu dem Sunday Night Game Chiefs gegen die Steelers. Die Chiefs gewinnen am Ende überzeugend mit 42-21. Die Chiefs haben ein bisschen gebraucht, um in dieses Spiel zu kommen, nämlich genau ein Quarter. Dann durch einen Defense-Score vom TJ Watt gegen die Steelers in Führung und irgendwie hat das Patrick Mahomes dann zum Leben erweckt. Ich glaube, Patrick Mahomes kann in den Playoffs nur gut spielen, wenn er hinten liegt. Und hat sich gedacht, okay, nach diesem Score von TJ Watt lege ich mal los und hat dann 5 Touchdowns innerhalb 10 Minuten geworfen. Das war wirklich eine krasse Performance von Patrick Mahomes und dieser Offense, die wir so dieses Jahr eigentlich noch nie richtig gesehen haben. Wir haben eigentlich immer darauf gewartet, auf diese Offense, die so schnell scoren kann. Das war ja eigentlich immer ihr Markenzeichen. Und auch so schnell, wenn sie hinten liegen, dann in Führung gehen können, in a blink of an eye, wie man so schön sagt. Und so ging es auch in diesem Spiel. Und dann lagen die Steelers schon zum dritten Quarter sehr hoch zurück, fast unaufholbar. Und am Ende war es der Score, den wir eigentlich alle erwartet haben. Die Steelers haben nicht viel gemacht und die Chiefs gewinnen souverän dieses Wildcard-Matchup. Und was ich mich so ein bisschen frage nach diesem Matchup und auch nach dem Matchup der Eagles-Buccaneers, ob man vielleicht diesen 7 Seed vielleicht NFL, weil sie jetzt durch diese 2 Spiele eigentlich 2 sehr uninteressante Matchups hervorgebracht haben. Und ich glaube, dieser 2 Seed ist dem 7 Seed dann einfach so überlegen. Das hat man einfach gemerkt in diesen Spielen und auch schon in den Jahren davor. Ja, dafür haben wir jetzt ein tolles Divisional-Wochenende, aber so das Wildcard-Wochenende hat dann an Spannung ein bisschen zu wünschen übrig gelassen.
Ja, das stimmt, das hat man jetzt in dem Spiel auch gesehen. Ich glaube, es war ja sogar quasi das Äquivalent zum Buccaneers-Eagles-Spiel. Also der 2-Seed gegen den 7-Seed und beide Spiele waren jetzt nicht so sonderlich spannend. Chiefs haben da einfach sehr, sehr dominant gespielt und spielen deswegen jetzt in der nächsten Runde natürlich und auch nochmal zu Hause. Sie spielen jetzt nämlich gegen die Buffalo Bills sogar, meine ich, oder? Ja, gegen die Buffalo Bills. Das wird auf jeden Fall ein schwierigerer Gegner als die Pittsburgh Steelers, wie man gesehen hat. Es war schon mit 21 Punkten Unterschied. 42 Punkte sind auch eine Hausnummer auf jeden Fall. Und das ist schon auch ein bitterer Abgang, den man hier, oder ein mögliches bitteres Retirement, das man hier nochmal ansprechen kann. Big Ben hat wahrscheinlich sein letztes Playoff-Spiel gemacht jetzt und hätte sich da wahrscheinlich mehr draus erhofft. Aber im Endeffekt sind die Chiefs dann einfach zu groß für einen, zu alten Quarterback für diese Liga im Moment. Und deswegen konnte er da nicht wirklich mithalten mit den Kansas City Chiefs und Patrick Mahomes. Und nun das letzte Spiel des Super Wildcard Weekends, das gab es ja in der Nacht von Montag auf Dienstag hier bei uns, Monday Night Football. Da haben die LA Rams gegen die Arizona Cardinals gespielt. Auch ein Division Matchup. Und ich habe weitaus mehr erwartet von diesem Spiel, als es jetzt am Ende war. Also es war auch eigentlich kein wirklich spannendes Spiel. Die LA Rams sehr früh schon sehr hoch geführt, also zur Hälfte 21-0 schon geführt und da nicht viel anbrennen lassen, also da auch schon sehr früh dann, ich glaube die 21-0-Führung kam nämlich dann auch durch einen Pick-6 von Kyler Murray, der da fast in der Endzone getackelt und damit fast ein Safety aufgegeben hätte und der ist dann den Ball schnell losgeworden und leider zum falschen Spieler, denn der Rams-Defender, der Rams-DB, der hat sich natürlich gefreut, als er ohne Gegnereinwirkung praktisch mit dem Ball in die Endzone der Cardinals laufen konnte und die Rams damit nicht nur 2, sondern gleich 6 beziehungsweise 7 Punkte erzielen konnten. Und zu diesem Spiel habe ich eigentlich so 2-3 Takeaways. Also zum einen der eben angesprochene Kyler Murray, ich weiß nicht, irgendwie wirkt er für mich nicht so nicht so, ein bisschen fehl am Platz in der NFL, in diesem Team, habe ich das Gefühl. Zumindest jetzt in diesem Spiel war es so der Fall. Also hat da ganz, ganz schnell bei manchen Plays den Kopf hängen lassen. Und hatte da teilweise einfach, oder ich hatte das Gefühl, dass er nicht so Bock drauf hat, auf dieses Playoff-Spiel gegen die Rams, jetzt gegen einen Gegner, der halt wirklich mehr als Paroli bietet. Und das hat man einfach an seiner Körpersprache gemerkt. Und das kannst du von einem Franchise-Quarterback, ja, sollte man das nicht erwarten eigentlich. Und es war aber leider so, dass Kyler Murray da, ja, nicht so der Leader war, den sie in dieser Situation vielleicht gebraucht hätten. Dafür dann auf der anderen Seite hatte Matthew Stafford endlich seinen lang ersehnten Playoff-Win bei den Lions. Da hatte er nicht wirklich die Chance dazu. Ist dann nie wirklich so nah rangekommen wie jetzt. Und hat den auch mehr als souverän jetzt angeleitet. Also ein beinahe perfektes Spiel gemacht. Laut Quarterback-Rating, also das höchste Rating, was man irgendwie als Quarterback erzielen kann, ist so 158,5. Und er hat ein Rating von 154,5 gemacht. Also da war er wirklich ganz knapp dran. Er hat sich wirklich, also gut wie gar keine Fehler anscheinend, laut dieser Statistik erlaubt. Und somit sehr souverän den Rams zum Sieg auch verholfen. Wer auch den Rams zum Sieg verholfen hat, ein Teil davon jetzt war, auch der in den letzten Wochen schon, ist Odell Beckham Jr., der Ex-Giants-Spieler, der auch endlich seinen ersten Playoff-Win und seinen ersten Playoff-Touchdown, glaube ich sogar, hatte in diesem Spiel. Also wir haben uns natürlich sehr für ihn gefreut. Und er hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Nochmal einfach untermauert die ganzen Aussagen quasi von ihm und seinem Vater, die ja so beim gegen Ende seiner Karriere bei den Browns rauskam, dass OBJ eigentlich nicht das Problem bei den Browns ist. Die hat er jetzt noch einfach nochmal untermauert, indem er ja nicht nur einen Touchdown gefangen hat für 40 Yards, er hätte sogar mehr gefangen, aber da wurde das eine Play zurückgecallt, es war ein langes Play. Er hat auch noch für 40 Yards einmal geworfen und hat somit stückweise, es war ein echt schöner Pass und hat somit stückweise vielleicht auch bewiesen, dass er sogar ein besserer Quarterback als Baker Mayfield sein könnte. Aber ja, ihm gönne ich es natürlich auch sehr, den Rams gönne ich es sehr. Und die Cardinals, die ja haben sich jetzt am Ende doch als ja immer eins dieser Teams bewiesen, das in der Regular Season scheinbar unschlagbar scheint. Und dann in den Playoffs vernichtend in der ersten Runde ausscheiden.
Ja, also wie gesagt, ich möchte mich ja nicht zu sehr loben, aber ich habe auch predicted, dass die Rams sehr überzeugend gewinnen werden, dieses Spiel. Die Cardinals haben in der zweiten Season einfach kein gutes Bild abgegeben und ja, jetzt auch verdient ausgeschieden aus den Playoffs. Ich glaube, DeAndre Hopkins hat dieser Offense auch sehr gefehlt. Jetzt zum Ende, aber auch, wie du es richtig angesprochen hast, diese Körpersprache von Kyler Murray, das war schon das, was mir vor dem Draft nicht so gefallen hat bei ihm, auch diese Unsicherheit zwischen Baseball und Football. Und er wird manchmal einfach vielleicht auch wegen seiner Größe wie so ein trotziges Kind auf dem Footballfeld. Und ja, bitter für die Cardinals, weil man dachte, man hätte da was Besonderes, aber ja, auch da müsste man sich vielleicht als Organisation nochmal ein bisschen regroupen und gucken, wo liegen da die Fehler. Meiner Meinung nach auch klar beim Coaching. Ich glaube, Cliff Kingsbury ist da nicht der richtige Head Coach für dieses Team. Hat sich wahrscheinlich jetzt mit diesem guten Start in die Season gerettet. Ich glaube, hätten die da eher ein mittelmäßiges Rekord und hätten vielleicht knapp die Playoffs verpasst, so wie es in der zweiten Hälfte eigentlich war. Dann hätten die da vielleicht einen neuen Headcoach gesucht, was vielleicht für die Cardinals von Vorteil wäre. So muss man dann gucken, wie man nächste Season klarkommt.
Gut, und das waren jetzt auch schon alle 6 Spiele des Super Wildcard Weekends. Jetzt am Ende, da haben wir für euch nochmal 10 Fakten über das Wildcard Weekend, die für die Geschichtsbücher waren. Das sind nochmal einfach ein paar Kleinigkeiten, ein paar Statistiken, wie sie auch gerne in den USA so immer wieder erwähnt werden, dieses ja doch historischen Wildcard-Weekends. Die Bills-Offense war unaufhaltsam. Die Bills sind das erste Team der Super Bowl-Era, das in den ersten 7 Drives, also in all ihren Drives quasi, einen Touchdown gescored hat, also damit weder ein Field Goal noch ein Punt gemacht hat. Die Bengals beenden ihre oder die drittlängste Playoff-Durststrecke der NFL-Geschichte. Der Sieg gegen die Raiders war der erste Playoff-Sieg der Bengals seit 31 Jahren. Also nur die Cardinals tatsächlich hatten mal knapp 51 Jahre die längste und die Lions haben aktuell mit 34 Jahren die längste Zeit zwischen zwei Playoff-Wins. Ein Paradies für Kicker. Im Spiel der Bengals gegen die Raiders haben die beiden Kicker der Mannschaften, Evan McPherson und Daniel Carlson, zusammen 8 Field Goals gemacht und damit den Rekord für die meisten Field Goals in einem Playoff-Spiel ausgeglichen. Deebo Samuel, der kann einfach alles. Mit seinen 74 Rushing Yards in einem Spiel gegen die Cowboys hält Deebo Samuel nur den Rekord hält Deebo Samuel nun den Rekord für die meisten Rushing Yards eines Wide Receivers in einem Playoff-Spiel. Gronk vs. Jerry Rice. Gronk hat am Wochenende im Spiel gegen die Eagles seinen 15. Touchdown gefangen in den Playoffs. Damit ist er nun Zweiter in der All-Time-Liste, nur hinter Jerry Rice, der 22 in den Playoffs gefangen hat. Robbies Golden Foot. Im Spiel gegen die Cowboys schoss sich Robbie Gould an die Spitze der Leaderboards der meisten getroffenen Field-Goal-Versuche in den Playoffs, ohne dabei ein einziges zu verfehlen, mit 18 Field-Goals von 18 Versuchen. Mahomes schreibt weiter an seiner Geschichte. Im Spiel gegen die Steelers hat er sich gleich in zweierlei Hinsicht verewigt. Er ist nun der erste und bisher einzige Quarterback in der Geschichte der NFL, der für mehr als 400 Yards und 5 Touchdowns in einem Playoff-Spiel geworfen hat. Diese 5 Touchdowns warf er in einer Zeitspanne, wie Tristan vorhin erwähnt hat, von knapp über 10 Minuten oder ziemlich genau 10 Minuten, was einen weiteren Rekord darstellt, denn dem nächstbesten, das war Tom Brady, gelang es, 5 Touchdowns in knapp 23 Minuten zu werfen. Also 13 Minuten weniger Zeit hat Mahomes quasi für diese 5 Touchdowns gebraucht. Kelce, der kann auch einfach alles. Er ist nun der einzige Non-Quarterback der Liga, dem es in einem Playoff-Spiel gelang, einen Touchdown zu werfen und sogar zu fangen. Gläserner Vorhang statt Steel Curtain. Nachdem die Defense 42 Punkte kassiert hat, ist das Team der Pittsburgh Steelers nun das erste Team der NFL-Geschichte, das in den 4 aufeinanderfolgenden Playoff-Spielen mehr als 35 Punkte kassiert hat. Bitter. Und das Siegergehen. Tom Brady holt mit dem Sieg gegen die Eagles seinen 35. Playoff-Win. Damit hat er mehr Wins als 28 der 32 NFL-Teams. Nur die Patriots, Steelers und Packers haben mehr. Und die Cowboys haben genauso viel wie Brady. Also falls es Brady und den Buccaneers gelingen sollte, den Titel zu verteidigen, könnte Tom Brady mehr Wins als alle anderen Teams in den Playoffs haben. Das wäre krass.
Ja, sehr coole Stats, die du hier präsentiert hast. Manche davon wusste ich bis eben selber gar nicht. Eine Legendary Storyline für die Geschichtsbücher habe ich aber auch noch. Ist vielleicht kein Stat, aber durchaus erwähnenswert. Der Ex-Quarterback der Bills, Ryan Fitzpatrick, den hat man während des Spiels der Buffalo Bills ohne Oberteil in den Stands jubeln gesehen. Der ist auf jeden Fall auch jemand für die Geschichtsbücher, richtig geiler Typ. Und ja, es war sehr kalt in Buffalo, also auch sehr mutig von ihm.
So sah es auch auf jeden Fall aus in dem Video von ihm. Guckt es euch gerne mal an.
Okay, das wäre es dann mit unserer Recap vom Wildcard-Wochenende. Diese Woche kommt auch dann noch unsere Preview für die Divisional Round. Und um da ganz kurz einen Teaser zu geben, das Spielen am Samstag um 10.30 Uhr unserer Zeit, die Bengals gegen die Titans, und dann um 2.15 Uhr ist dann schon am Sonntag, aber für die Amis ist es das Samstag-Night-Game. Die 49ers gegen die Packers, also die beiden One-Seed, melden sich dann das erste Mal zu Wort. Dann am Sonntag um 9 Uhr, komische Zeit auch ein bisschen, geht's los mit den Rams gegen die Buccaneers und dann um 12.30 Uhr unsere Zeit, also auch schon Monday, aber ja, irgendwie finde ich die Zeit ein bisschen komisch. Auf jeden Fall spielen da die Bills gegen die Chiefs mit dem wohl geilsten Matchup von der Divisional Round. Darauf freuen wir uns auf jeden Fall. Wir freuen uns auch, das Ganze nochmal in einer Preview-Folge ein bisschen näher zu beleuchten. Wenn ihr das hören wollt, dann schaltet auf jeden Fall nochmal ein und kommt an Bord des Bandwagon Football Podcast. Bis dahin oder um auch informiert zu bleiben, wenn eine neue Folge erscheint, könnt ihr uns folgen auf unseren Socials, Instagram @BandwagonFootballPodcast, TikTok @BandwagonFootballPodcast und Twitter @BandwagonNFLPod. Genau.
Dann bis zur nächsten Folge. Wir hoffen, dass die nächsten Spiele weniger Blowout-lastig werden und etwas spannender werden, aber es klingt auf jeden Fall alles sehr vielversprechend und bis dahin.
Peace.